Здравствуйте.
Я читаю, да?
Поселился я в древней гостинице с каменными полами и облупившейся штукатуркой. Я проводил в ней много времени, отлеживаясь после странствий. В высоченном потолке, испещренном трещинами и соломенными подтеками, в их сплетениях и мазках проглядывали афорты. То хромоножка с одноногой шарманкой, шапку долой, кривой широкий рот улыбчив, то медведь на задних лапах, то стол с блюдом, полным дичи и россыпью гномов вокруг, катящих в норку виноградины, сталкивающих с края блюда персик, отрубающих топориками смуглую гуску. Утомив глаза, я обращался к туристической карте. Над ней с каждым днем все настойчивее проступала история, в которой мы с Хашемом, маленьким горбуном Хашемкой, играли 6 и 7 классы напролет. История адмирала тюльпанов Кейса и его друга, эксцентричного мнимого горбуна Караколя, подпольного связного отряда гёзов, поднявших восстание против испанского владычества, держащегося на вездесущей инквизиции. Согласно топонимической траектории приключений веселой компании, передвигавшейся на фургоне, запряженном облезлым медведем Помпилиусом, родом из лесов Мюстерланда, и лохматым гигантским псом по кличке Пьер из далекого монастыря Сен-Бернар, с помощью широкоформатного атласа мира мы вырисовывали карту. Вместе с Кейсом и Караколем путешествовали бойкая девочка Болкин и ее брат Михелькин, ленивый, но славный малый. Но главное, с ними была загадочная, почти немая девочка Элли. Ее Караколь подобрал в окрестностях Эдама, где еще жива была легенда о русалке, которую жители нашли после наводнения в поле. Научили шить, ткать, всякой работе. Не знаю точности, как образ Элли сложился для Хашема. Хоть и уверен, что сбереженный и скормленный умолчанием, образ ее двоился в наших сознаниях, как русалочий хвост. Но догадываюсь, что и для друга моего эта кроткая русоволосая девочка, спасшаяся с потерпевшего крушения корабля, значила многое в воспитании чувств. Мы помалкивали об этом, но ясно было, что Элли служила нам незримым кодексом, резцом дисциплины, которым оформлялись несбыточные чувства и смыслы.
Wir haben uns mit dieser Lesung, mit dieser zu lesenden Stelle extrem der Wetterlage angepasst. Ich habe zu spät ist mir eingefallen, ich hätte auch etwas über einen Schneemann vorlesen können, aber Sie werden sehen, es gibt Orte, wo es noch heißer ist. Es spielt im hohen Sommer auf der Halbinsel Abscheron in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nachmittagshitze. Nur Kinder mit ihren neuen, unerbittlichen Herzen sind dazu fähig, unter dieser sengenden Sonne einen Waffengang anzusetzen. Um 14 Uhr kam im Radio immer ein Muriam-Konzert. Die stille Wüstenglut, das Reich der tödlichen Sonne, die Stimme des Sängers, den man sein Gesicht mit geschlossenen Augen gegen den gleißenden Zenit recken sieht. Ein früher Eindruck von der Erhabenheit des Universums. Wir springen vom Fuhrwerk und schleppen uns den in der Hitze vergehenden Kötern nach durch die Gorki-Straße, dann die Achundow entlang, biegen in die Karalenko ein, die zum Wasser führt. Das Blaue der windstillen See blendet die Augen und lässt sie doch festkleben. Die Siedlung ist zur Gänze von deutschen und rumänischen Häftlingen in den ersten Nachkriegsjahren erbaut. Die Kinder damals, mein Vater, meine Mutter, selber Hungerleider, brachten den Gefangenen harte schwarze Brotkanten aus der Kantine und den Inhalt der Abfalleimer, boten es zum Tausch gegen jene federleichten Klappmedaillons aus Messing, deren besondere Attraktion der winzige raffinierte Verschluss war. Ferner Postkartenalben aus Prägekarton, Filmschauspielerinnen waren besonders gefragt. Leere Blechschächtelchen, in denen noch der Pfefferminzduft des Zahnpulvers hing. Einmal füllten der Vater und sein Freund gelösten Kalk in eine Flasche, verpfropften sie mit Zeitungspapier und priesen es als Milch an. stellten die Flasche vor einen Häftling hin, der unrasiert und abgerissen war, ein Brillenglas zerschlagen, an dessen Stelle klemmte ein Stück liniertes Papier. Gebannt schauten sie, ob die Täuschung gelänge, ehe der Kalk sich setzen und die Milch blau werden würde. Über die Uniformbluse des Häftlings kroch eine Laus. Unverwandt verfolgten die scharfen Kinderaugen ihren Weg. Der Häftling zog ein Federmesser aus der Tasche, platzierte es neben der Flasche, legte seine Hand darauf. Sie schnappten sich das Messer, er zog den Propfen aus der Flasche, setzte sie betulich an die Lippen. Sich abwendend sah das Mädchen den Jungen auf den verdutzten Deutschen zuspringen, ihm die Flasche aus der Hand schlagen, das Messer vor die Füße werfen. Die Hundezungen hängen wie Standarten, wenn kein Lüftchen sich regt. Vor Hitze gelähmt ragt das Grün der Gärten über die Zäune. Keine Menschenseele. Vor ihnen weitet sich das Meer und gleißt in die Augen. Die spitzohrigen Nickesel dienern endlos vor dem Horizont. Wer vorübergeht, kann den Elektroantrieb surren hören, sieht den zerfransten Riemen mit anfallartigen Zuckungen über die Scheibe flitzen. Hat er die Pumpe hinter sich gelassen, schaut er gewiss noch einmal über die Schulter zurück. Hoch schwingt das Gestänge durch den glühenden Himmel, hebt und senkt den öligen Kolben im Bohrloch. Rohre, dick und dünne, verlaufen in alle Richtungen über Land, manche auch unter Wasser. Andere ziehen sich hin zu hüpfende Schlängellinie in der See liegenden Förderbrücke oder zur Hauptleitung, einem rostigen Tubus, der nicht wie die anderen auf der nackten Erde liegt, sondern von einem bröselnden Backsteinsockel zum anderen verläuft, auch einmal durchhängend oder seitlich abgerutscht, schnörkellos dem Bodenrelief folgt. Tag und Nacht. Sommer wie Winter füllt der kauernde Ölgötze seine Pfütze. Schwarz-gelber Spiegel, in dem sich das Öl mit scharfem, rabenschwarzem Rand abscheidet wie eine gefiederte Wolkeninsel im Himmel. Ich werfe einen Stein in die Pfütze, um sie ölige, regenbogenschillernde Wellen schlagen zu sehen, die sich in Streifen verlaufen, bis die alte messerscharf getrennte Schichtung wiederhergestellt ist. Am Horizont eingeklammert vom Petiné der Türme und Plattformen die schwarzen Scheiben der Öltanks. Plötzlich von der Brücke her gedröhnt, da rattert ein Lastwagen über die Bodenbleche ganz weit vorn. Uns im Rücken führt ein Abzweig von der Straße zur kleinen Pier, deren hinteres Ende von einer Betonhalbkugel gekrönt ist. In sie eingelassen ein Tor. Manchmal kann man einen Trecker oder Laster dort hineinfahren sehen. Es ist der Eingang zum unterirdischen Versuchsgelände, wo an der subterranen Sondierung ölführender Schichten gearbeitet wird. Aufwendig zu schweißende Plattformen könnten sich erübrigen, ein Plus für die Volkswirtschaft. Das Gelände ist von Geheimnissen und Legenden umwölkt, jeder Zugang strengstens bewacht. Das Gerücht, am Grunde des Kaspisees bewegt sich eine riesige Tiefseeglocke, unter der nach Öl gesucht und Probebohrungen vorgenommen würden, sorgt für Anbindung unserer an Kapitän Nemo geschulten Fantasie an die Realität. Immer einmal wieder will dieser oder jener Junge erfahren haben, und raunt es mit Grabes Stimme, dass sein Vater unter dieser Stahlbetonglocke arbeitet. Ein System aus gigantischen Schürfzügen und Hochleistungspumpen ebnet das Relief am Meeresgrund so weit ein, dass das Gerät sich bei Bedarf annähernd hermetisch ansaugen und darüber hinaus Dutzende Kilometer zum vermuteten Fundort fortbewegen könne, wo die Erkundungsarbeiten dann unter den nötigen Sicherheitsvorkehrungen und auf engstem Raum erfolgen. Schlafkojen und Mannschaftsraum seien im oberen Glockenraum montiert, die Innenverkleidung schwitze beträchtlich und auch Meerwasser dringe tröpfchenweise durch die Ritzen, immerhin mit einem Druck von nahezu 1000 Metern Wassersäule.
Но самым главным был миф о девушке нефти, развивавшей воображение в сторону пылающей безбрежности. Миф о девушке нефти стал единственной историей, которая не померкла с возрастом. Я слышал эту историю в тысячи интерпретациях. Мне самому довелось участвовать в ее обогащении. Впервые нам ее, захлебываясь восторженным ужасом, рассказал одноклассник Витька Головлев. Он отвел нас к гаражам за школой, где проходили стуколки до первой крови, где мы прятали свои клады и потом рисовали карты с указанием ориентиров, направления и числа шагов. Витька был весь красный, Ясно было, что ему очень страшно, и он хочет убавить свой страх, поделившись им с нами. Ее нельзя поймать, потому что она вся вымазана с ног до головы нафтом и выскальзывает из объятий. Из объятий, понимаешь? И когда выскальзывает, путник, прохожий, снова хочет ее поймать. Но она чиркает спичкой, бросает, и он сгорает. На той стороне Баилова за 3 месяца собрали 4 обгоревших трупа. Юг начиняет взрывчаткой Эроса самый воздух, превращая его в воздух фантазий, готовых ежесекундно полыхнуть без видимого повода. Однако происхождение легенды о девушке, сочащейся нефтью, нами связывалось с еще одной историей, имевшей реальную историческую основу. Есть примеры, когда пророчество нарушает причинно-следственные связи. Например, моя бабушка Серафима в 21 году жила вместе с семьей во Владикавказе. Отчим ее, комиссар 11-й Красной Армии, после взятия Энзели, был направлен туда работать в военный совет. По Владикавказу тогда ходил весьма мрачный слух о жутком несчастье, приключившемся в Москве. Говорили, что будто бы в столице солидному мужчине предсказали, что ему отрежет голову женщина. И он в тот же день попал под трамвай, которым управляла вагоновожатая. Надо ли прибавлять, что мать Серафимы, Генриетта, работала ассистентом в драм-кружке при театре, где ставились пьесы обитавшего тогда в Владикавказе Михаила Булгакова.
Hast du das Mädchen, das Öl, mit einem Klarapfel herausgelockt aus Erdhöhlen in die Hesperidengärten? Schrieb Velimir Chlebnikow in seinem Poem Villa Petrolea, als er von einem seiner ausgedehnten Spaziergänge über die Hügel des Kap Bail in sein kärgliches Eckchen im Marineinternat heimgekehrt war. Die Zeile verlangt nach einer Erläuterung, die zugleich ein Zipfelchen Wahrheit ans Licht bringen könnte über den aufregendsten Mythos, den die Stadt für uns Kinder zu bieten hat. Einstmals war die Nobelsche Villa Petrolea berühmt für ihr Arboretum und die zugehörigen Obstgärten. Eine besondere Attraktion stellten hierbei einige Apfelsorten dar und unter ihnen wiederum ein einzigartiger weißer Klarapfel. Von begrenzter Haltbarkeit. In der Saison wurden die Früchte einzeln in Zigarettenpapier gewickelt, zu einem Preis von 5 Rubeln pro Stück verkauft. Als wir, Hashem und ich, in der seit langem aufgegebenen, verwahrlosten Villa Petrolea herumstreunten, und natürlich waren wir hinter der Öljungfrau her, sahen wir noch ein paar übrig gebliebene Bäume im verwilderten Zustand stehen, die Früchte leuchteten aus der Dunkelheit. Ohne dem, hingerissen von Chlebnikow, hatte es uns dieser Doppelvers besonders angetan. Liebend gern hätten wir uns, getrost einer nach dem anderen, in die Arme der öligen Schönen geworfen, um darin zu verglühen. Natürlich war die Suche umsonst. Wir trösteten uns mit dem Aufsammeln von allerlei Plunder, wühlten im Müll, der irgendwann aus den oberen Fenstern der Villa geworfen worden war, und wurden mit einem kupfernen Tintenfass in Form eines Dromedars, der Höcker aufklappbar, belohnt. An manchen Stellen des Gartens wucherte Hanf. Einmal sahen wir, wie er sich wild bewegte. Und plötzlich kam ein Jüngling hervorgesprungen, halbnackt, mit stierem Blick, der sich mit einem Bündel der krautigen Stängel Brust und Rücken peitschte. Als er uns sah, erschrak er nicht minder, raffte sein Hemd vom Boden. Wir traten den Rückzug an. Ein Schmetterling, der Pollen sammelt, resümierte Hashem. Über eine Feuerleiter klommen wir den umlaufenden Balkon. Hashem zog irgendwo ein Laken hervor und hängte es über die Brüstung. Wir kauerten uns dahinter und zelebrierten ein Ritual. Trotzkis Geist erscheine, Trotzkis Geist erscheine, psalmodierten wir hartnäckig, oder Blumkins Geist erscheine, Chlebnikows Geist erscheine. Dabei starrten wir angestrengt in die grauen Falten des Lakens und meinten bereits, ein gespenstisches Bas-Relief zu sehen, in dem das Antlitz des beschworenen Geistes alsbald auftauchen musste. Wenn ein aufkommender Luftzug uns dann tatsächlich etwas vorgaukelte, prallten wir regelmäßig zurück, worauf Hashem zu meditieren und ich mich zu langweilen anfing. Einmal aber, schon halb im Dunkeln, kam ein Schatten auf die Empore geflogen, flatterte umher und stieß in das Laken. Das war der Moment, wo der spitzbärtige Trotzki uns anschaute, mit Kneifer und seltsamerweise mit Hörnern, zwischen den gefletschten Zähnen eine zappelnde, schwarzsamtene Fledermaus. Wir nahmen panischreich aus und kamen erst einen Kilometer weiter auf der Chaussee zur Besinnung. Vielen Dank. Bleibt nur zu bemerken, dass der besagte Doppelvers von Chlebnikow nicht von Chlebnikow ist, und wie sich das wirklich verhält, erfahren Sie da drüben im Materialgespräch. Danke.